Der Einsatzleben-Podcast am 17. September im Jahre des Herrn 2025. Hier ist Hermann und ich grüße euch herzlich. Ich habe mir ein sehr komplexes Thema ausgesucht. Es ist mir eingefallen, wenn ich abends die Leitmedien konsumiere. Servus, hallo und Gude! Mit den Leitmedien meine ich die üblichen Nachrichtensender, die öffentlich-rechtlichen, die privaten. Die Hörfunk-Leitmedien ist vollkommen wurscht, überall aus meiner Sicht das Gleiche. Dass diese Leitmedien eher negativ berichten und nicht so sehr positive Dinge in den Vordergrund rücken, es sei denn, es geht um Fußball oder Sport, ist ja bekannt. Das hat aber auch durchaus einen Sinn, denn ich erwarte von meinen Medien, dass die mich über die Weltlage informieren. Und da sind eben die Bad News, die Good News. Aber manchmal, wenn ich da so zuhöre, bekomme ich auch als erfahrene Einsatzkraft, sagen wir mal, Angst ist ein großes Wort, eher ein mulmiges Gefühl. Aktueller könnten die Themen kaum sein, wenn ich das Stichwort Bevölkerungsschutz in den Raum werfe. Die Top-Meldungen sind halt in diesen Leitmedien jeden Abend, sagen wir mal, gleich. Größere Bündnisfälle, Krieg, Verteidigung, Drohnen über Polen, der droht dem und rückwärts wird kommuniziert und wir sind im Pakt und wir sind stärker und NATO und Russland und China und was weiß ich. Mal abgesehen davon, dass wir unter dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nicht nur diese militärischen Lagen subsumieren, sondern natürlich auch alles, was KATS, also Katastrophenschutz, mit sich bringt, ist ja logisch. Ich habe demnächst einen Termin in Bonn bei den Kolleginnen und Kollegen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz. Wir hatten eigentlich schon einen jetzt im Ende August geplant. Der ist dann leider nicht zustande gekommen aus Termingründen beidseitig. Wir haben das aber jetzt in den späteren Herbst verschoben und wir werden zusammensitzen und werden genau auch diese Punkte besprechen. Wie schaffen wir es denn, unsere Frauen und Männer in Hilfsorganisationen, und da geht es nicht nur um Feuerwehr, so resilient zu bekommen, dass die uns im Falle, wenn es abgeht, auch zahlreich, ausreichend und gut motiviert und resilient und mental fit und körperlich in Ordnung zur Verfügung stehen. Denn das braucht es. Staatliche Strukturen alleine reichen nicht aus, um solche Lagen, solche Großschadenslagen, Notlagen oder Katastrophen zu bewältigen. In letzter Zeit ganz klar die Pandemie. Da wurde in jeder Kommune geschafft und geschafft und geschafft. Ich will jetzt hier auch gar nicht über Nutzen, Nicht-Nutzen, Impfung, Nicht-Impfung, Masken, Deals und Skandale diskutieren. Das ist jetzt für mich erstmal nicht interessant. Na klar, wird es da noch Aufarbeitungen geben und so weiter. Das wird sich alles zeigen, aber das ist nicht mein Thema. Wenn ich über Katastrophen nachdenke, naja, dann muss ich nicht zwanghaft Kriege bemühen, den schlimmsten aller Zeiten von 39 bis 45 oder den Ersten Weltkrieg mit zig Millionen Toten. Im Zweiten Weltkrieg waren es 70 Millionen und schon herrscht in unserem Gebiet wieder Krieg an der sogenannten Ostflanke der NATO, in Palästina, in Israel und so weiter. Syrien, Afghanistan haben wir noch gar nicht benannt, dass da totalitäre Regime an der Macht sind, das wissen wir. Was sich daraus entwickelt, können wir auch nicht sagen. Und inwieweit sich die USA künftig aus diesen Dingen raushält, wissen wir auch nicht. Was ich damit sagen will, ist, ich möchte nicht politisieren, sondern klar machen, dass die Situation eine holprige, eine wackelige, eine undifferenzierte, eine, ja, angstmachende ist. Da kann ich dieses große Wort schon bemühen, denn Angst ist die stärkste Emotion der Welt und die braucht's auch, damit wir nicht in irgendwelche Dinge reinstolpern. Ich laufe mal eben über die Autobahn, kann mir ja nichts passieren. Nee, Angst hält uns genau vor sowas ab und das ist wichtig und gut. Wenn wir aber in einer Ungewissheit leben, wie es auf unserem Planeten weitergeht, und dass wir Angst vor bestimmten Dingen bekommen, wie diesem Kriegen eben, aber auch wie die Folgen des Klimaschutzes, dann ist es eine Sache, die in der Bevölkerung, sagen wir mal, Raum greift. Und dann müssen wir aufpassen. Wenn ich an Katastrophen denke, kommen mir die größten in letzter Zeit in den Sinn. Wie gesagt, ich spreche nicht von Kriegen, aber ich habe im Kopf, nein, da war ich erst ein Jahr alt, das kann ich selbst nicht wissen, aber es war natürlich oder ist immer noch, ich habe verschiedene Bücher darüber gelesen, über Katastrophen in Deutschland und der Welt, und hier in unserem Land kommt natürlich als erstes die Hochwasserkatastrophe 62 in Hamburg ins Spiel. Das war einer der schwersten Sturmfluten oben an der Elbe in der Geschichte. 315 Menschen sind damals gestorben, das ist schon schlimm genug, aber 20.000 wurden in Hamburg und Umgebung obdachlos. Und damals hat sich schon gezeigt, und deswegen ist das mein Thema, Katastrophen gab es noch ganz andere, aber da wurde damals schon berichtet, der Staat kann an dieser Stelle nur bedingt wirken. Die Bundeswehr hat natürlich entscheidende Aufgaben übernommen, aber ohne freiwillige Helferinnen und Helfer, ohne Feuerwehr, ohne THW, ohne SAN-Dienste, Malteser, Johanniter, DRK, das habe ich bestimmt ein paar vergessen, ihr wisst, was ich meine. Ohne diese ganzen Organisationen wäre das nicht beherrschbar gewesen. Und Leute, das ist immer noch so, oder sagen wir mal so, es ist noch dramatischer geworden. Erinnert euch, viele von euch werden sich erinnern, Elbeflut 2002, dieses sogenannte Jahrhundertwasser. Sachsen und weitere Teile Ostdeutschlands haben damals unter Wasser gestanden. Auch da zehntausende Helfer aus Ost und West, Feuerwehr und alle anderen Hilfsorganisationen waren da wochenlang im Einsatz. Und da, ohne diese Hilfsorganisation, ohne unsere Hilfsorganisationen, natürlich auch der Feuerwehr, wäre die Lage nicht beherrschbar gewesen. Ja, und dann springt uns wahrscheinlich alle noch eine Katastrophe sofort ins Auge, die wir erst alle gemeinsam erleben mussten. Einige von uns waren selbst dort im Ahrtal, die Flut 2021, 180 Tote. Und wer die Zerstörung dort in den Nachrichten, in den Leitmedien verfolgt hat, dem wurde schon klar, vor allen Dingen, wenn er vom Fach war, wie wir, was da abgegangen ist. Aber, Kameradinnen, Kameraden, ich habe Berichte von Menschen, die sich das live angesehen haben. Selbst wenn man dort mal auf der Katastrophenschutzschule war, und das waren viele von uns, und haben dort KAT-S gelernt, wir waren ja noch 10 Jahre im Katastrophendienst verpflichtet, weil wir eben nicht zur Bundeswehr gegangen sind, sondern in unserer Einheit gedient haben. Aber wenn du diesen Menschen zuhörst, die dort waren und haben unterstützt oder berichtet oder beides, das ist schon heftig gewesen. Und auch das wäre nicht mit staatlichen Strukturen machbar gewesen. Naja, warum reicht denn der Staat an der Stelle allein nicht mehr aus? Wir können doch sagen, Leute, stellt Menschen ein im BBK, ja, und seht zu, dass er das strukturell auf die Reihe kriegt. Naja, das ist nicht mehr ganz so einfach, denn erstens können wir es schwierig terminieren. Das heißt, wir müssen diese Menschen ständig vorhalten. Und das funktioniert nicht. Klartext, ohne Stärke, Flexibilität und Erfahrung unserer Hilfsorganisation bleibt unsere Gesellschaft mehr verletzlich, wie sie ohnehin schon ist. Denn machen wir uns nichts vor, mehr Krisen, mehr Extremwetterereignisse und damit steigende Belastung kann der Staat allein überhaupt nicht mehr bewältigen. Das heißt aber nicht, dass der Staat uns nicht unterstützt als Hilfsorganisation, Feuerwehren sowieso als Bestandteil des örtlichen KAT-S oder besser gesagt als Daseinsvorsorge für die Kommunen. Wir werden natürlich direkt vom Staat unterstützt, haben außerdem noch Sponsoren und haben Vereine, die das Ganze machen, ja. Aber gerade die Hilfsorganisationen, die eben nicht staatlich organisiert sind, müssen da mit unterstützen. Wir haben eine sehr komplexe Gefahrenlage bekommen, denn natürlich haben Feuerwehren und Hilfsorganisationen auch früher schon unterstützt. Es wird aber enger. Was hatten wir denn früher? Brand, Hochwasser, Unfall. Ne, das waren so unsere Dinge. Mit Unfall meine ich auch jetzt hier Chemie oder atomare Gefahren oder sowas. Natürlich war das da, aber nicht in der Masse. Klimawandel, Extremwetter, Pandemien, Terrorgefahr, Cyberangriffe. Es gab auch in den 70er Jahren Terror, ich erinnere mich, aber nicht in dieser Größenordnung, wie wir es gerade an verschiedenen Brennpunkten der Welt erleben. Und dass das ruckzuck überschwappen kann auf unser Land, ich glaube, da sind wir uns alle im Klaren drüber. Das wünscht sich kein Mensch, um Gottes Willen. Ich habe hier in irgendeinem Podcast schon mal gesagt, dass ich im Interview mit Karl-Heinz Banse, unserem Präsidenten des DEV, darüber gesprochen habe, wenn hier eine Gefahrenlage an der sogenannten Ostflanke der NATO passiert, dann werden hier Hunderttausende von Soldaten in diese Richtung marschieren, um den Frieden dort zu sichern. Ja, das betrifft unser komplettes Land, das betrifft alle Hilfsorganisationen, weil da werden wir unterstützen müssen, sichern müssen, Verkehrswege absichern müssen und so weiter und so weiter und so weiter. Also so weit weg ist das alles gar nicht. Wobei ich natürlich an dieser Stelle ausdrücklich sagen möchte, dass kein Mensch, hoffentlich, also zumindest die in meinem Umkreis, zumindest die, wo ich in die Feuerwehren, in die Hilfsorganisationen komme, war gerade am Wochenende davor und auch unter der Woche bei verschiedenen Institutionen und wir haben Workshops gemacht. Und das war cool, weil die Leute mitgewirkt haben und weil sie nach vorne wollen und so weiter. Ja, aber trotzdem ist man sich dieser Gefahrenlagen natürlich bewusst. Wir haben viel mehr Szenarien wie früher. Und was noch extrem dazu kommt, ist, dass Ereignisse gleichzeitig stattfinden. Wir haben viel mehr Betroffene, also um alles in allem zu sagen, haben wir einfach größere Dimensionen von Katastrophen. Ja? Ein Starkregen, ich habe hier in meiner Heimatstadt zwei erlebt. Der erste war so schlimm, dass die Innenstadt komplett unter Wasser war. Und das nicht ein paar Zentimeter, sondern einen halben Meter bis Meter. Also das war schon ein Brett. Aber jetzt betrifft es nicht mehr nur ein Dorf, sondern ganze Regionen. Was erschwerend hinzukommt, IT-Störungen, Stromausfälle. Wir hatten hier in einem Teil einer Großstadt, ich weiß nicht mehr genau welche, Berlin. Ich habe mit einer unserer Mitarbeiterinnen, die in Berlin wohnt, gesprochen, die hat gesagt, wir hatten 3 Tage in dem und dem und dem Bereich von Berlin Stromausfall. Was da los war, kann man sich vorstellen, ne? Denn es geht ja nicht nur nicht der Kühlschrank oder das Licht, das ist schon schlimm genug, sondern es liegt die komplette IT-Infrastruktur blank und die Leute müssen dann irgendwo hin, müssen ihren Kram laden und was weiß ich was. Ja? Gott sei Dank kam das Wetter dazu, dass das nicht so dramatisch wurde. Ganze Schichten der Gesellschaft, ganze Bereiche können lahmgelegt werden, wenn was in diese Richtung geht. Und da kommt einem auch sofort der Begriff, Katastrophe und noch viel mehr extreme Ereignis durch Angriffe, durch Terror, durch Cyberangriffe in den Sinn. Und an der Stelle, wo die Dimensionen eben viel größer werden und staatliche Strukturen dafür oft nicht ausreichen, weil sie nicht so dimensioniert sind. Und nochmal, kein Vorwurf, es geht überhaupt nicht. Ist nicht machbar, in dieser Dimension von Staatsseite aus zu denken. Das wäre eben nicht finanzierbar. Da kommen wir als Hilfsorganisation ins Spiel. Unsere Helferinnen und Helfer im Einsatz. Wir sind die Rückgrat. Oh Gott, das Rückgrat für Vorsorgeplanung und Bewältigung. Wenn nicht wir, wer sonst? Feuerwehr, Polizei, KAT-S-Behörden und so weiter haben eben auch einen rechtlichen Auftrag, aber eben nur bestimmte und Personal- und Materialreserven zur Verfügung zu stellen. Dieser Auftrag generiert sich nicht per se über geltendes Recht in jeder einzelnen Form, sondern über viele Verordnungen, über viele Verbindungen, die auf kleinerer Ebene in den Landkreisen, in den Städten, über Stäbe, über die Katastrophenschutzstäbe eben ausgelagert sind. Und das ist gut. Die Lagerbestände dort, die Fahrzeuge und die Technik sind allerdings nicht so dimensioniert, sondern aufs normale Maß von Einsätzen ausgelegt. Das heißt, wir mit unseren Organisationen müssen eben dann mit unserer Ausrüstung in Anführungsstrichen aushelfen. In meiner Zeit als junger Feuerwehrmann war es überhaupt nicht State of the Art, dass wir irgendwelche Abroller oder irgend sowas überhaupt in der Garage stehen hatten oder auch Material für den KAT-S. Das ist heute inzwischen normal. Bei uns stehen 3 oder 4, bin ich ganz sicher, Abroller in der Garage, die rein katastrophenschutzorientiert sind. Natürlich nutzt man die auch mal für einen normalen Einsatz, wenn was ist, aber grundsätzlich stehen die aus KAT-S-Gründen da. Und ich habe es schon gesagt, natürlich war der Katastrophenschutz auch früher ohne Hilfsorganisation nicht machbar. Aber Damals waren die Lagen eben oft lokaler. Und die staatlichen Mittel haben so gerade eben ausgereicht. Die örtlichen Feuerwehren, HIARCs und so weiter, haben deswegen unterstützt. Aber Globalisierung, Vernetzung, Klimafolgen, andere Schadenslage, die Kriege auf diesem Planeten und wirken eben gleichzeitig und flächendeckend. Und da kann der Staat eben nicht mehr mitfassen. Wir das Ganze mal zusammen. Die komplette Notfallsorge, besser gesagt die Vorsorge, beginnt in der Gesellschaft. Auch da zurück zum Interview mit Karl-Heinz Banze. Der hat gesagt, er erwartet von der Bevölkerung, dass bestimmte Mittel und Lebensmittel vorgehalten werden, falls irgendetwas passiert. Und man kann durchaus Trockenlebensmittel, Wasser mit 4-5 Kästen oder wie auch immer zu Hause lagern. Lebensmittel, die halt eben nicht verderben, falls mal etwas ist. Und ich sehe schon die abwehrende und abwertende Handbewegung von manch einem Zeitgenossen oder einer Genössin, die sagen, ach so ein Quatsch, was soll denn passieren? Fragt mal die Berliner, wenn da 3 Tage der Strom ausfällt. Da sind keine Elektrofahrzeuge mehr unterwegs. Da ist. Versetzt das einfach mal vor euer geistiges Auge. Nun war das sehr lokal, diese Katastrophe. Ja? Sehr lokal und deswegen beherrschbar. Aber erinnern wir uns an die Pandemie. Das ging jetzt weniger in den Lebensmittelbereich, aber in die Bewegungsfähigkeit in unseren Dörfern und Städten. Die war enorm eingeschränkt. Das gesellschaftliche Miteinander lag völlig brach. Und die Wirtschaft, also all das, was Ressourcen fördert, was zu Wachstum beiträgt und so weiter, lag relativ am Boden. Und das geht so schnell, das haben wir ja gemerkt. Ja, und deswegen kann man nicht einfach sagen, sowas passiert ja nicht. Die Gesellschaft muss also selbst einen Teil dieser Dinge sichern. Oton Karl-Heinz Banze. Und da bin ich völlig, aber auch völlig bei ihm. Wir können uns nicht immer nur auf staatliche Strukturen zurückziehen. Und das machen ja Feuerwehr und Hilfsorganisationen eben gerade nicht. Wir sind ja da, wenn es brummt. Wir sind ja da, wenn wir gebraucht werden. Das ist eine enorme Leistung von vielen Millionen Menschen in unserem Land. Und 1 Million davon sind Feuerwehrleute. Da aber wieder komme ich zu meinem Lieblingsthema. Ist es denn wirklich 1 Million? Kameradinnen, Kameraden, machen wir uns nichts vor. Natürlich stehen welche auf der Liste, die nicht mehr so häufig kommen. Oder sagen wir es mal andersrum, die im Einsatz nicht mehr vorne eingesetzt würden, wenn nicht gar nur auf der Wache und schon gar nicht unter PA oder CSA. Ja klar ist das so. Da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Es gibt kaum Feuerwehren, die einen Aufnahmestopp haben. Ich war am Wochenende, am Samstag, zu einem Workshop bei der Jugendfeuerwehr des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Da haben mir einige Jugendbetreuer, Jugendfeuerwehrwartinnen und Warte gesagt, wir haben momentan einen Aufnahmestopp in unserer Jugendfeuerwehr. Ich war sowas von begeistert, weil ich das lange nicht mehr gehört hatte. Ich würde mir das mal bei den Aktiven wünschen, aber da ist es garantiert nicht so. Und daher braucht es bei uns eine Resilienz, eine Motivation und eine Konfliktfähigkeit, damit wir unsere Institutionen nach vorne bringen. Katastrophenplanung braucht Flexibilität und daher ist es wichtig, dass wir auf dem neuesten Stand der Katastrophenplanung bleiben und auch die Verbindung zur Praxisnähe herstellen. Denn wir als Hilfsorganisation sind Bindeglied zwischen dem Staat und der Bevölkerung. Wir kommen direkt da an, wo es wehtut. Wir sind vorne und helfen. Und wir sind die ersten Ansprechpartner für Menschen, die Angst haben und Sorge um ihre Liebsten und Sorge um ihre eigene Existenz. Wer mal ein Hochwasser in seiner Stadt gehabt hat und es geht richtig zur Sache, wird 2 Effekte gespürt haben. Einmal die Solidarisierung von Menschen, wenn sie gleichzeitig ein Szenario zu bewältigen haben. Das ist wunderbar zu sehen und mitzubekommen und zu fühlen, denn diese Menschen machen in dem Zeitraum nichts anderes, als zu changen, und zwar in die Richtung, wir haken unter, wir helfen uns gegenseitig. Das, was Katastrophenschutz schon Jahrzehnte vorlebt und Feuerwehr sowieso. Es gibt aber auch den anderen Teil, der erwartet, und zwar pünktlich, dass die Feuerwehr vor der Tür steht oder die Sanis oder THW oder DLRG oder wer auch immer und unterstützt. Ja, wo sind sie denn? Wir bezahlen die doch. Na, wenn man dann erzählt, wie viel das ehrenamtlich macht. Aber ihr wisst genau, an dieser Diskussion kommen wir nicht weiter oder sagen wir mal an diesem Diskussionspunkt. Es wird immer Menschen geben, die sich dann sofort in die Arbeit stürzen und sagen, wir unterstützen euch Hilfsorganisationen und das ist super. Es wird aber auch Menschen geben und ich fürchte, im Zeitalter der Egoismen wird deren Zahl zunehmen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich zahle hier Steuern und ich erwarte Unterstützung. Und sowas kann sehr schnell in einer Gesellschaft zu einem Verwürfnis führen, zu Streit, zu Kommunikationsproblemen und letztendlich auch zu Gewalt untereinander. Und das ist das allerletzte, was ich mir wünsche. Schlüssel dazu, dass es eben nicht passiert. Unsere Leute müssen ausgebildet werden. Das werden sie auch hervorragend. Wir müssen ein bisschen nachlegen, was Resilienz und Motivation betrifft, was seelische Stabilität betrifft. Wir müssen in unseren Organisationen begreifen, denn das ist vielerorts, naja, sagen wir mal an einigen Orten, ich möchte gar nicht vielerorts sagen, noch eher ein Konkurrenzdenken statt ein kooperatives Denken. Da müssen wir weg von. Ein Konkurrenzdenken, genauso zwischen Feuerwehren in einer Stadt aus verschiedenen Stadtteilen, ist nachgerade schädlich. Ich möchte den Begriff dumm nicht verwenden, weil diese Menschen sind nicht dumm. Die sind geprägt durch irgendetwas, was Konkurrenz heißt. Aber wir müssen kooperieren miteinander. Ich habe es schon oft erlebt in Vorträgen oder Workshops, dass Kameradinnen und Kameraden zu mir kamen und sagten, aber die aus dem Stadtteil interessieren mich nicht. Meine Antwort ist dann immer gleich. Spätestens, wenn du mit einem oder einer dieser Kameraden, Kameradin im Einsatz nebeneinander in einem Innenangriff bist und der PA, wirst du deine Worte bereuen. Denn dann ist wieder das gemeinsame Ziel vorne. Wir gemeinsam in Krisenzeiten unterstützen, wo es geht. Und deshalb ist Kommunikation und Vertrauen in unseren Hilfsorganisationen so wichtig, damit wir, und jetzt kommt ein Satz, mit dem ich auch manchmal anecke, ich sage ihn trotzdem, mit dem wir im Katastrophenfalle, im Einsatzfalle dienen dürfen. Wir sind Diener der Bevölkerung des Staates. Das heißt nicht, dass wir uns ausnutzen lassen. Aber mir gefällt der Begriff aus einem einzigen Grund. Wenn ich einer Idee, einem gemeinsamen Ziel diene, dann habe ich eine Vision. Das bedeutet nicht, dass ich mein Rückgrat krumm mache. Es bedeutet aber, dass ich eine Sinnhaftigkeit in mir trage. Und das gemeinsam mit der Kameradschaft, liebe Kameradinnen und Kameraden, ist der unschlagbare Motivator unserer Kameradinnen und Kameraden für den Einsatzdienst. Und glaubt mir, das kann ich nach 10 Jahren Brandpunkt unterwegs in allen deutschsprachigen Ländern von ganz Nord bis ganz Süd, bis Italien darunter, bis Wien, ach was weiß ich wohin, ihr wisst schon, was ich meine. Das kann ich wirklich behaupten, dass dieser kameradschaftliche Geist, wenn er denn gelebt wird in den Einheiten, dass das was ist, was mich jeden Tag aus dem Bett treibt, um diesen Brandpunktjob zu machen, weil ich genau das spüre. Carina hat mich am Anfang immer gefragt, was ist denn das, was euch dazu veranlasst, so einen Job zu machen, der nicht nur nicht bezahlt wird, der gefährlich sein kann, haben wir ja in deiner Einheit gemerkt, Hermann, der demotivierend sein kann, weil die Leute meckern, der Chef meckert, die Familie unzufrieden ist. Was treibt euch an? Das kann doch gar nicht sein. Doch. Es ist genau dieser Punkt, die Sinnhaftigkeit und das Miteinander in unseren Hilfsorganisationen, das wir erleben. Das werden wir ganz sicher unserem Staat, wenn es darauf ankommt, zur Verfügung stellen. Da bin ich absolut sicher und ich glaube ihr auch. Wir aus den Hilfsorganisationen sind viele. Der Staat unterstützt und gemeinsam sind wir unschlagbar. Das ist meine Botschaft für heute, auch wenn es etwas heroisch klingt. Ich meine es genauso. Habt eine schöne Woche. Jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Wetter wird besser. Servus, hallo und gute.